Ich möchte mich einfach auch noch mal kurz vorstellen. Ich heiße Ramona Mock. Ich bin 38 Jahre alt und vielleicht auch ganz kurz möchte ich auch erzählen, wie ich zum Glauben gefunden habe. Also ich komme aus einem nicht christlichen Elternhaus, aber meine Nachbarn waren und sind Christen und die haben mich des Öfteren mitgeschleppt. Am Anfang wirklich mitgeschleppt, dann später bin ich wirklich sehr gerne mitgekommen. Und dann mit 15 Jahren habe ich dann auch mich persönlich entschieden für Jesus Christus. Und wenn ich so zurückblicke in meine Kindheit, da war immer doch so eine Sehnsucht nach Gott, nach etwas, was meinem Leben so Sinn und Ziel gibt. Und das habe ich tatsächlich auch gefunden, in dem Glauben an Jesus Christus. So, das nur ganz kurz. Und das ist jetzt auch der Grund, warum ich hier vorne stehe. Als ich noch jung war, hatte ich ganz große Schwierigkeiten mit der Sprache, mit dem Sprechen. Ich hatte war auch in der Sprachschule und das ist für mich einfach auch etwas, was der Glaube an Jesus Christus geschaffen hat in mir, nämlich auch hier vorne zu stehen. So viele Leute sagen, oh, das machst du immer so locker und so cool. Das war für mich schon echt ist für mich manchmal auch noch ein Angang, aber auch ein Reifungsprozess und dass Jesus wirklich da mich auch so frei gemacht hat meiner Persönlichkeit, dass ich gewachsen bin mit meinem Charakter und auch meiner Persönlichkeit. Das ist einfach nur mal so, wie es mir so ergangen ist. Und jetzt darf ich ein Thema durchgehen, wer ist Jesus? Und damit starten wir jetzt einfach mal. Wer ist Jesus? Da kommen wir auch schon direkt zur Übersicht. Es geht erst einmal darum, ob Jesus tatsächlich existiert hat. Gibt es da etwa Nachweise? Was hat Jesus über sich selbst gesagt? In vielen seiner eigenen Aussagen wird ja sehr deutlich, welchen Anspruch er erhebt. Und diese Aussagen wollen wir uns einfach mal genauer anschauen. Welche Belege gibt es für seinen Anspruch? Wie können wir prüfen, ob Jesus nicht etwa doch zu hohe Ansprüche an sich selbst gestellt hat? Ich meine, es gibt ja nun bestimmt auch einige, die behaupten, sie seien Elvis Presley. Und da möchte ich mit euch eine Tabelle anschauen. Die muss man sich erstmal so ein bisschen verinnerlichen. Links in der Spalte, da sehen wir die Werke, zum Beispiel das Werk Herodot, wurde abgefasst in der Zeit 488 bis 428 vor Christus. Und die erste Handschrift darüber gab es erst 900 nach Christus. Und das ergibt nach Adam Riese eine Zeitspanne von 1300 Jahren. Und es gibt von diesem Werk nur 8 Handschriften, also Abschriften. Genau das Gleiche bei, kann man kaum aussprechen, Thukydides, 460 bis 400 vor Christus. Und auch die erste Handschrift erst 900 nach Christus, 1300 Zeitspanne und auch dort 8 Handschriften. Bei Tacitus, vielleicht der nächste ist da drunter, da ist denn eine Spanne von 1000 Jahren und es sind 20 Abschriften. Caesars Gallischer Krieg, 950 Jahre Lücke und 9 bis 10 Abschriften. Und bei Livius, römische Geschichte, da sind das denn 900 Jahre dazwischen und 20 Abschriften. Und was wirklich ganz interessant ist, das ist ja schon wirklich, das sind ja gewaltige Zeitspannen. Und dennoch werden diese Werke von den Historikern absolut nicht angezweifelt. Das Neue Testament, geschrieben zwischen 40 und 100 nach Christus. Die frühesten Textteile, die wir besitzen, stammen aus dem Jahr 130. Und die ersten vollständigen Manuskripte aus dem Jahr 350, also höchstens 300 Jahre Lücke. Und eben nicht nur 8 oder 9 Kopien, sondern die Zahl könnt ihr unten rechts in der Ecke sehen. Das sind schon eine ganze Menge. Und ein gewisser Herr Hort, einer der größten Textkritiker aller Zeiten, fasste diese Beweislage folgendermaßen zusammen. Was Vielfalt und Umfang der Belege anbelangt, steht der Text des Neuen Testaments absolut unerreichbar und einzigartig da, weit vor allen anderen antiken Prosaschriften. Es dürfte kein Historiker geben, ob Christ oder nicht, der dem nicht zustimmen würde. Also was man daraus schließen kann, Jesus ist historisch besser belegt als Julius Caesar. Und ich denke nicht, dass irgendjemand von uns an der Existenz von Julius Caesar zweifelt. Heute zweifelt wohl kaum jemand daran, dass Jesus voll und ganz Mensch war. Er hatte einen menschlichen Körper, er war müde, er war hungrig, er empfand menschliche Emotionen wie Zorn, Liebe und Trauer. Er erlebte, was alle Menschen erleben, er wurde versucht, er lernte, er arbeitete und er gehorchte seinen Eltern. Weit häufiger wird die Meinung vertreten, Jesus sei zwar ein bedeutender religiöser Mensch gewesen, allerdings aber eben nur ein Mensch. Welche Hinweise haben wir, dass Jesus eben mehr als nur ein wunderbarer Mensch oder ein großer Lehrer war? Und wie wir jetzt gleich sehen, gibt es davon doch eine Menge Hinweise. Was hat Jesus selbst über sich gesagt? In jedem menschlichen Herzen ist ein Hunger. Drei führende Psychologen des 20. Jahrhunderts haben dies anerkannt. Jung glaubte, die Menschen hungern nach Sicherheit. Ein gewisser Herr Adler meinte, sie hungern nach Bedeutung und Sinn. Und Freud sagte, die Leute hungern nach Liebe. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wenn ihr euren Hunger stillen wollt, kommt zu mir. Viele Menschen leben heute in Depression, in Enttäuschung, Verzweiflung, Dunkelheit. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Viele haben heutzutage Angst vor dem Tod. Wir sprechen kaum noch über den Tod. Auch in Krankenhäusern wird das Wort Tod eher vermieden. Dort gibt es jetzt offenbar sogar schon eine politisch korrekte Ausdrucksweise für den Tod, nämlich Ergebnis der Patientenversorgung, Doppelpunkt, negativ. Doch die Menschen sterben trotzdem. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Mutter Teresa wurde kurz vor ihrem Tod gefragt, haben Sie Angst vor dem Sterben? Und sie antwortete, wie sollte ich? Sterben bedeutet, zu Gott nach Hause zu kommen. Ich hatte nie Angst davor. Nein, im Gegenteil, ich freue mich darauf. Viele sind heute mit dem Materialismus nicht mehr zufrieden. Sie sind auf der Suche nach irgendeiner geistlichen Realität. Jesus sagt, ich bin der Weg. Die Menschen suchen nach einem Wertesystem. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Die Menschen suchen einen Sinn, eine Bedeutung, ein Ziel für ihr Leben. Jesus sagt, ich bin das Leben. Andere haben gesagt, das ist der Weg. Das ist die Wahrheit. Das ist das Leben. Jesus sagt aber, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Viele leiden unter ihren Sorgen, Ängsten und Schuldgefühlen. Jesus sagt, kommt zu mir, alle, die ihr bedrückt und belastet seid, ich schenke euch Ruhe. Viele wissen nicht, wie sie ihr Leben führen sollen. Woran sollen wir uns halten? Die traditionellen Vorbilder brechen zusammen und die Leute wissen nicht, wem sie folgen sollen. Jesus sagt, folge mir. Wer mich aufnimmt, der nimmt Gott auf. Wenn du also Jesus willkommen heißt, heißt du dann auch gleichzeitig Gott willkommen in deinem Leben. Jesus sagt, wer mich erkannt hat, hat Gott erkannt. Dann zweitens seine indirekten Ansprüche. Er sagte eine Reihe von Dingen, die keinen direkten Anspruch auf seine Gottheit formulierten, aber zeigen, dass er sich auf einer Stufe mit Gott sah. Er erhob nämlich den Anspruch, Sünden zu vergeben. Nun können wir alle natürlich denen vergeben, die uns etwas getan haben. Aber jemand zu vergeben, der gegen einen anderen gesündigt hat, ist allein Gott vorbehalten. Als Jesus den Anspruch erhob, Menschen, die anderen gegenüber gesündigt hatten, zu vergeben, klagte man ihn der Gotteslästerung an. Die Schriftgelehrten sagten, wer außer Gott kann denn Sünden vergeben? Er beanspruchte außerdem, der Richter der ganzen Welt zu sein. Er sagte, dass einst die ganze Menschheit vor ihm stehen und an jedem Tag vor ihm gerichtet werden würde. Die Schafe würden von den Böcken getrennt und das entscheidende Kriterium werde sein, wie Menschen in diesem Leben auf seine Stimme reagiert haben. Solch ein Anspruch würde kein großer religiöser Lehrer erheben. Was hat Jesus selbst über sich gesagt? Denn Jesus ging mich noch weiter. Er erhob den Anspruch, Gott der Sohn zu sein. Ich lese uns einen Vers aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, Verse 28 und 29. Thomas antwortete, das ist ein Jünger Jesu gewesen, Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott, spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Jesus war bereits vom Tod auferstanden. Er erschien seinen Jüngern und diese erzählten ihrem Freund Thomas, der bei diesem Ereignis gefehlt hatte, dass sie Jesus gesehen hatten. Thomas war skeptisch und sagte, das werde ich nicht glauben. Nicht bevor ich selbst seine Wundmale gesehen und meine Hände in seine Wunden gelegt habe. Und dann kommt Jesus und sagt zu Thomas, hör auf zu zweifeln und glaube, dass ich es bin. Und in Vers 28 sagt Thomas zu ihm, mein Herr und mein Gott. Thomas nannte ihn Gott. Jesus sagt darauf nicht etwa, nun lass mal gut sein, das geht jetzt doch etwas zu weit. Er sagte, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Mit anderen Worten sagte Jesus, du hast schon lange gebraucht, bis du darauf gekommen bist. Jesus erhob den Anspruch, Gott zu sein. Nun reicht das natürlich nicht aus. Moment. Nun reicht das natürlich nicht aus, denn die nächste Frage ist sofort, hat er überhaupt einen Anspruch, das zu behaupten? Es gibt viele Menschen, die alles Mögliche behaupten. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie damit Recht haben. In psychiatrischen Kliniken gibt es Menschen, die sogar von sich behaupten, sie seien Elvis Presley, sie seien Napoleon, Papst oder sogar Gott. Aber sie sind es nicht. Wie können wir also solche Ansprüche überprüfen? Jesus beanspruchte, Gottes eingeborener Sohn zu sein, Gott, der Mensch wurde. Da gibt es, logisch gesehen, drei Möglichkeiten. Erstens, es stimmt nicht und Jesus wusste es sehr genau. Dann wäre er ein bösartiger Betrüger. Zweitens, es stimmt nicht und Jesus hat es nicht gewusst. Mit anderen Worten, er war verwirrt oder geisteskrank. Oder drittens, dritte Möglichkeit, es stimmt. C.S. Lewis, das ist der die Narnia-Bücher geschrieben hat, hat es einmal so ausgedrückt. Wer nur Mensch ist und solche Dinge sagen würde wie Jesus, wäre kein großer moralischer Lehrer. Er ist entweder ein Irrer oder er ist der Teufel selbst. Sie müssen selbst entscheiden. Entweder war und ist dieser Mann Gottes Sohn oder verrückt. oder noch Schlimmeres. Aber lassen wir uns nicht auf diesen gönnerhaften Unsinn ein, er sei ein großer Lehrer der Menschheit. Diese Möglichkeit hat er uns verwehrt, und zwar mit Absicht. Welche Belege gibt es also für seinen Anspruch? Ich möchte gerne 5 Beweise beleuchten. Nummer 1, seine Lehre. Und da wird weitestgehend anerkannt, dass sie das Großartigste ist, was sie ein Mensch geäußert hat. Nehmen wir beispielsweise die Bergpredigt. Ich denke, wir alle kennen diese Sätze, liebe deinen Nächsten, halte auch die andere Wange hin, liebet eure Feinde, tut anderen das, was ihr selbst gerne hättet. Die Lehre Jesu ist die Grundlage unserer gesamten westlichen Zivilisation. Viele Gesetze unseres Landes gehen auf Jesu Lehre zurück. In praktisch jedem Feld der Wissenschaft und Technik machen wir heute Fortschritte. Wir reisen schneller und wir wissen mehr als je zuvor. Aber in den vergangenen 2000 Jahren hat keiner die Lehre Jesu Christi verbessert. Seine Worte sind das Großartigste, was je gesagt wurde. Sie sind genau das, was man aus Gottes Mund erwarten würde. Können solche Worte von jemandem stammen, der verrückt oder böse ist? Schauen wir uns als Nächstes an, was Jesus getan hat. Jesus war der erstaunlichste und ungewöhnlichste, wunderbarste Mensch, dem man begegnen konnte. Manchmal sagen ja Leute, und vielleicht haben es auch einige von euch schon mal gehört, den Satz, das Christentum ist doch eigentlich langweilig. Christen sind langweilig. Aber ich glaube nicht, dass es langweilig war, mit Jesus zusammen zu sein. Ich glaube, es war ziemlich genial, mit ihm unterwegs zu sein, denn die Jünger haben echt einiges dort erlebt. Da gab es zum Beispiel eine Begebenheit, dass Jesus auf eine Hochzeitsfeier ging. Das ist nachzulesen im Johannesevangelium Kapitel 2. Und was passierte? Der Wein war aus. Und da sagte er, keine Sorge, füllt einfach einige dieser Steinkrüge mit Wasser. Und die Leute gehorchten ihm und füllten sie. Dann sagte er, jetzt könnt ihr das Wasser in die Weingläser gießen. Und was kam heraus? Kostbarer Wein. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es bestimmt echt auch sehr interessant war, mit Jesus unterwegs zu sein. Denn wir finden die Geschichte, die Speisung der 5000. Da war auch echt eine irre Aktion, dass insofern nur mit 5 Broten und 2 Fischen hatte die Leute gesättigt. Da kann man wirklich ohne weiteres seine belegten Brote zu Hause lassen. Und es sind einfach nicht nur die Wunder, die so einzigartig waren. Es ist auch seine Liebe. Seine Liebe zu den nicht liebenswerten, zu den Aussätzigen, den Ausgestoßenen. Menschen wurden verwandelt. Auch heute verwandelt er das Leben von Menschen. Er war bereit, sein Leben hinzugeben. Sind das die Taten eines Verrückten oder eines bösen Menschen? Sein Charakter, der Charakter von Jesus hat Millionen Menschen beeindruckt, die sich selber nicht unbedingt als Christen bezeichnen würden. Im Time Magazine war zu lesen, Jesus das nachhaltigste Symbol der Reinheit, Selbstlosigkeit und Liebe in der Geschichte der westlichen Menschheit. Überragende Selbstlosigkeit, jedoch nie Selbstmitleid. Demut, aber keine Schwäche. Freude, aber nie auf Kosten anderer. Freundlichkeit, aber keine Gefälligkeit. Und natürlich kommt der wahre Charakter erst dann wirklich zum Vorschein, wenn man unter Druck steht. Als Jesus gekreuzigt, gefoltert wurde, sagt er über die Soldaten, die ihm das antaten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Seine Feinde konnten keinen Fehler an ihm finden. Und seine Freunde sagten, er ist ohne Sünde. Dann wären noch die Erfüllung von Prophetien. Über niemand sonst in der Weltgeschichte wurde so viel in Büchern geschrieben, noch bevor er geboren war. Jesus erfüllte über 300 alttestamentarische Prophetien, die über einen Zeitraum von mehreren hundert Jahren geschrieben wurden. 29 davon erfüllte er an einem einzigen Tag. Nun wird man manchmal vielleicht sagen, oder wurde vielleicht gesagt, vielleicht war er einfach nur so raffiniert, dass er diese Prophetien las und sich vornahm, sie zu erfüllen. Das Problem dabei ist die Tatsache, dass Jesus, menschlich gesprochen, gar keine Kontrolle über viele der vorhergesagten Ereignisse hatte. So gibt es beispielsweise viele Prophetien über die genaue Art und Weise seines Todes und den Ort seines Begräbnisses und seiner Auferstehung. Sogar der Ort seiner Geburt war prophezeit worden. Nehmen wir einmal an, er wäre so äußerst raffiniert gewesen und er hätte auch das in der Bibel gefunden. Es wäre natürlich zu spät gewesen. Welche Beweise gibt es denn nun, dass die Auferstehung Jesu wirklich geschehen ist? 4 Punkte dazu. Erstens, er lag nicht mehr im Grab. Der Ort des Grabes war bekannt und viele Theorien wurden aufgestellt, um zu erklären, warum der Körper Jesu am ersten Ostertag nicht mehr im Grab war. Aber keine dieser Theorien ist zufriedenstellend. Zum einen wird gesagt, Jesus starb gar nicht am Kreuz. Er überlebte die Kreuzigung irgendwie und erholte sich im kühlen Grab. Aber Jesus wurde vor seiner Kreuzigung noch von den Römern ausgepeitscht. Das allein schon überlebten damals wenige. Dann wurde er gekreuzigt. Niemand überlebte eine Kreuzigung. Anschließend wurde er in ein Grab gelegt, dessen Verschlussstein 1,5 Tonnen wog. Und wenn man sich darüber hinaus im Johannesbrief anschaut, Kapitel 19, Vers 33, da findet man nämlich noch einen weiteren interessanten Hinweis. Da heißt es nämlich, als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß ihm mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Das ist, wie wir heute wissen, medizinisch ein Beweis für den Tod. Blutgerinnsel und Serum hatten sich bereits getrennt. Aber Johannes besaß damals dieses medizinische Wissen noch nicht. Er beschrieb einfach nur, was passierte. Wir können also sicher sein, dass Jesus wirklich tot war. Ein nächster Hinweis, seine Begegnung mit den Jüngern. Manche Leute sagen, klar, Halluzination, sowas gibt es ja. Menschen, die sehr sensibel und fantasievoll sind, vielleicht sehr nervöse Menschen oder Menschen, die krank sind oder Drogen nehmen. Aber die Jünger fallen in keine dieser Kategorien. Wir reden von stämmigen Fischern und von Steuereintreibern. Und Steuereintreiber haben keine Halluzinationen. Wir reden von Zynikern, Skeptikern, von Thomas, der sagte, ich werde erst glauben, wenn ich es selbst gesehen habe. Und bedenken wir die Anzahl der Jünger, die ihn nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung wieder gesehen haben. Jesus erschien bei 11 verschiedenen Gelegenheiten mehr als 500 Personen. Sollten sie tatsächlich alle die gleiche Halluzination haben? Und dann die Art dieser Erscheinung. Halluzinationen sind subjektiv, sie weisen keine objektive Realität auf. Es ist so, als ob man einen Geist sehe. Ich lese uns noch einen Abschnitt aus Lukas Kapitel 24. Da lesen wir: Während sie noch darüber redeten, trat er selbst, also Jesus, in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Da sagte er zu ihnen: Was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in eurem Herzen solche Zweifel aufkommen? Seht meine Hände und meine Füße an. Ich bin es selbst. Fasst mich doch an und begreift, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Sie staunten, konnten es aber vor Freude immer noch nicht glauben. Da sagte er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch, er nahm es und aß es vor ihren Augen. Jesus aß mit ihnen. Er bereitete ihnen einmal sogar ein Frühstück zu. Er führte lange Gespräche mit ihnen. Er war nicht mehr im Grab. Er war mit seinen Jüngern zusammen. Und das hatte unmittelbare Auswirkungen. Die Menschen wurden verwandelt und die christliche Gemeinde entstand und nahm explosionsartig zu. Sie begann mit einer Handvoll einfacher Fischer und Steuereintreiber und breitete sich in den nachfolgenden 300 Jahren über die ganze damals bekannte Welt aus. Es ist die erstaunlichste Geschichte einer friedlichen Revolution, die mit nichts in der Geschichte der Menschheit vergleichbar ist. Wodurch wurde sie ausgelöst, wenn nicht durch die Auferstehung Jesu? Wir haben uns jetzt mit dem Anspruch Jesu beschäftigt und gesehen, dass es drei logische Möglichkeiten gibt. Entweder war er verrückt oder böse, oder aber es ist wirklich Gott. Sherlock Holmes hat einst gesagt: Wenn man alles ausgeschlossen hat, was unmöglich ist, dann muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, so unwahrscheinlich das auch sein mag. Angesichts dessen, was Jesus gelehrt hat, was er getan hat, angesichts seines Charakters, angesichts der Erfüllung der Prophetien und angesichts seiner Auferstehung von den Toten, können wir mit Sicherheit ausschließen, dass er verrückt oder böse war. Wenn wir uns auf Sherlock Holmes berufen, kann das, was übrig bleibt, und wenn es noch so unwahrscheinlich ist, also nur die Wahrheit sein. Wir kommen zum Schluss. Ich möchte noch mit einem Zitat von C.S. Lewis schließen. Wir stehen vor einer erschreckenden Alternative. Der Mann, über den wir reden, war und ist genau das, was er sagte. Oder er war verrückt oder noch Schlimmeres. Offensichtlich war er aber weder verrückt noch vom Teufel besessen. Deshalb muss ich, wie eigenartig, erschreckend oder unwahrscheinlich es auch sein mag, die Ansicht akzeptieren, dass er Gott war und ist. Das hat C.S. Lewis gesagt. Ja, das war soweit der Vortrag über